Cannstatt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Wir haben den 3. Mai und ihr alle hört wie üblich den Podcast, aber nicht nur den Podcast, denn wir haben uns Verstärkung ins Boot geholt. Wir haben eine kleine, ja, wie soll ich sagen, Joint-Venture-Aktion mit dem Brustring-Talk aufgenommen und das wird euch die nächsten Stunden hoffentlich ein Vergnügen bereiten. Ich begrüße neben mir den Martin Harsch. Martin, grüß dich.
Ja, hallo Philipp.
Und wir haben uns natürlich einen Gast dazu geholt, mit dem wir jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern werden. Ich begrüße Ari Hahn. Ari, grüß dich.
Guten Morgen.
Falls ihr da draußen nicht so alt seid wie der Martin und ich, dann wisst ihr vielleicht gar nicht, wer Ari Hahn ist oder war, beziehungsweise was er mit dem VfB Stuttgart zu tun hat. Und um euch das ein bisschen näher zu bringen, hören wir jetzt erstmal einen kleinen Hintergrund.
Zur Person, Spielerkarriere. Arend Ari Hahn wurde am 16. November 1948 in Finsterwolde geboren. Als Jugendlicher begann er bei Winsroten VV mit dem Fußballspielen. Von dort ging es 1967 direkt zu Ajax Amsterdam. Hahn benötigte als junger Spieler einige Anlaufzeit, um sich in die erste Mannschaft zu spielen. Stammspieler im Mittelfeld wurde er erst im Verlauf der Spielzeit 1970-71. An der Seite des großen Johann Cruyff und Co. eilte man von Erfolg zu Erfolg. Bis 1975 gewann er mit den Rot-Weißen zweimal den Europapokal der Landesmeister, dreimal den Supercup sowie auf nationaler Ebene zweimal die Meisterschaft und zweimal den Pokal. Nach seiner ersten kompletten Saison im Amsterdamer Erfolgsteam wurde Hahn auch in die Nationalelf berufen und gab am 30. August 1972 gegen die CSSR sein Länderspieldebüt. Mit Oranje stand er ebenfalls an der Seite von Cruyff und Größen wie Ruud Krol, Johnny Repp, Rob Rensenbrink und Johann Neeskens im WM-Finale 1974 in Deutschland und 1978 in Argentinien. Beide Finalspiele gingen gegen die jeweiligen Gastgeber verloren. Unvergessen aber sind Hahns Tore aus großer Entfernung in der Zwischenrunde der Fußball-WM 1978 in Argentinien gegen Deutschland und Italien, mit denen er die Weltklasse-Torhüter Sepp Maier und Dino Zoff überwand und so maßgeblich zum Einzug seiner Mannschaft in das WM-Finale beitragen konnte. Auf Clubebene lief es sogar noch besser. Hahn verließ Ajax 1975 und suchte sein Glück in der Fremde. Er wechselte zum belgischen Pokalsieger RSC Anderlecht, wo sich seine Erfolgsserie nahtlos fortsetzte. Zweimal gewann der Holländer mit dem königlichen Club den Europapokal der Pokalsieger, 1976 gegen West Ham United, 1978 gegen Austria Wien. Je einmal holte er sich die Meisterschaft, 1981, und den Landespokal, 1976. Mit dem belgischen Spitzenklub gewann er nach drei Erfolgen mit Ajax auch noch zwei weitere Male den europäischen Supercup. 1981 wechselte Ari Hahn zu Standard Lüttich. Es gelang ihm mit den neuerlichen Titelgewinnen 1982 und 1983 sogar der belgische Meisterschafts-Hattrick. Daneben erreichte er mit der Mannschaft 1982 das Finale um den Europapokal der Pokalsieger, unterlag dort allerdings mit 1:2 gegen den FC Barcelona. Als Spieler von Standard wurde er mit dem belgischen Bestechungsskandal in Zusammenhang gebracht, der sein Team zwar nachträglich den Titel kostete, ihn selbst aber anscheinend nicht betraf, denn der Holländer wurde nie angeklagt. Nach seiner zweiten Saison in Lüttich kehrte Ari Hahn 1983-84 nach Holland zurück. Er absolvierte bei PSV Eindhoven weitere 18 Spiele in der Eredivisie, ehe er für einige Monate nach Hongkong ging, wo er seine aktive Laufbahn ausklingen ließ und mit dem Sieg im Viceroy Cup noch einmal einen Titel gewann. Er machte auf europäischer Profiebene 414 Pflichtspiele, wobei ihm 70 Treffer gelangen. Fun Fact: Hahn ist bis heute zusammen mit dem kürzlich verstorbenen Gianluca Vialli der Spieler mit den drittmeisten Einsätzen in Europapokalfinals. Insgesamt 7-mal nahm er daran teil. Neben den 5 Siegen gab es 2 Niederlagen, 1977 mit dem RSC Anderlecht und 1982 mit Standard Lüttich. Francesco Gento führt diese Liste mit 9 Europapokal-Endspielen an, vor Paolo Maldini, der Italiener stand in 8 Finals. Persönliches: Ari Hahn ist gelernter Pädagoge, Hauptschullehrer und war zweimal verheiratet. Er hat insgesamt 3 Kinder. Tochter Sarah Alina aus zweiter Ehe mit Silvia Mendoza. Aus seiner ersten Ehe, die während seiner Zeit beim VfB Stuttgart zerbrach, hat er einen Sohn Arvid und eine Tochter Dasha, die in ihrer Jugend eine recht erfolgreiche Schwimmerin war. Hahn, der sein Streben nach Gerechtigkeit für seinen wichtigsten Charakterzug hält, veröffentlichte mehrere Bücher, darunter ein Buch namens Genug gelachen, zu Deutsch Genug gelacht, in dem er auf über 250 Seiten aus dem Nähkästchen plaudert.
Genau deswegen haben wir dich hier, Ari, wegen den Plaudereien aus dem Nähkästchen. Meine tatsächlich erste Frage, die mich wirklich interessieren würde, deine Vita betreffend, was muss man alles leisten, tun, wen muss man aus dem Weg räumen, um in den 70ern bei Ajax Amsterdam Stammspieler zu werden?
Erstmal ein, dass wir so frech gesagt, einen großen Maul haben. Das ist in Amsterdam, im Westen von Holland, sowieso ganz notwendig, weil man kann dich runterbuttern mit Worten. Und das muss natürlich sehr stark sein. Auch in meiner Zeit, da, wo ich gekommen bin, da waren nicht viele Spieler aus Westen, aus Osten, Nord und Süd, die Nationalmannschaft gespielt haben. Das waren alles Spieler vom Westen von Holland, Amsterdam, Rotterdam und so weiter. Also erst vor allem musst du natürlich ein bisschen Fußball spielen können. Du musst auch zeigen, hey, Moment, das kann ich. Und keine Angst haben, wenn die was sagen. Jetzt habe ich das Glück gehabt, wo ich nach Amsterdam gekommen bin, dass Amsterdam war ja lange her, oder Ajax sogar, ein jüdischer Verein. Aber es ist gestiftet von jüdischen Personen. Und Amsterdam steht bekannt um seine jüdische Humor. Und das haben wir auch in Winschoten. Winschoten, wo ich dann aufgewachsen bin, die hat auch diese jüdische Humor. So, ich habe mich angepasst, worauf die Leute damals schon verwundert waren, wie einfach ich mich angepasst habe. Weil diese Humor hatte ich schon. Und das ist natürlich wunderbar, weil sie konnten mich nicht mit ihrer, ja, wie sagt man so, das ist immer so, Humor ist ja gerichtet auf, ich sag dir was, ich meine es so, aber es wird ein bisschen mit Spaß gesagt. Und dass du das nicht so ernst nimmst und sagst, okay. Also das war ein sehr wichtiger Punkt, wo ich in Amsterdam gekommen bin. Und der Lifestyle von Amsterdam sehr schnell zu mir genommen habe. Auch dabei, was gesagt wird, dass ich ja spät in die erste Mannschaft gekommen bin. Das lag nur daran, weil mein Vater gesagt hat, du studierst erst. Ich habe erst 3 Jahre studiert in Amsterdam. Und da habe ich immer mit der ersten Mannschaft trainiert, war aber kein Teil von der ersten Mannschaft, weil mein Vater wollte das nicht. Erst studieren, dann hol dein Diplom und dann kannst du machen, was du willst.
War es schwierig, die Geduld aufzubringen?
Also sehr sicher, ich wollte ja weg bei Ajax. Auf sicher Augenblick, weil wir haben Krach gehabt über meinen Vertrag, weil die wollten mir jedes Jahr Fullprofi machen. Und mein Alter, sagen wir so, mein Vater, nein, passiert nicht. Und da war ein bisschen Krach und da wollte der Assistenttrainer, der wurde damals erster Trainer in Holland bei Vitesse Arnhem, und die wollte mich sofort mitnehmen.
Ja.
Aber das hat Ajax ja gesagt, nein, du bleibst hier. Aber in der Zeit war natürlich so, du hast als Spieler gar nichts zu sagen. Die haben dir ein Gehalt angeboten, nicht korrespondierend mit der Transfersumme. Die haben eine riesen Transfersumme gehabt. Ich hatte noch nie in der ersten Mannschaft gespielt. Haben die schon 500.000 damals Gulden gefragt. Heute sind das 20 Millionen ungefähr. Und da kamst du ja nicht weg. Ich musste bleiben. Und dann haben wir uns geeinigt nochmal. Auch eine riesen Story. Also wenn ich da alles über ausweite, dann sitzen wir morgen noch hier. Aber gut, was alles passiert ist, ich bin geblieben, glücklicherweise, und bin dann ein Jahr später auch in die erste Mannschaft gekommen.
Die Art und Weise war ja, also, so stelle ich es mir vor, des Scoutings, wie man es heute kennt, war damals, glaube ich, noch nicht etabliert. Wie ist man aufmerksam geworden? Weil Winschoten ist jetzt ja nicht eine große Adresse.
Weg. Ja, eben. Ich habe mal gehört, dass Ajax damals schon bestimmte Schiedsrichter gefragt hat, wenn du mal ein Talent siehst, ruf uns an. Und das ist mehr oder weniger auf diese Weise. Aber ich habe ja auch in alle Mannschaften gespielt, lass so sagen, wo ich 15 Jahre war, habe ich in die Groninger Mannschaft gespielt, der holländische, also vom Norden,
ja,
gespielt.
Eine Regionalauswahl.
Regionalauswahl. Ja. Und dann kam die Nationalauswahl 16 und 18 damals, UEFA. Und die haben immer so Probespiele gemacht in Zeist, also ins Zentrum von Holland. Ja, und da war ich ja immer dabei. Und beim ersten Länderspiel, der ich spielen konnte als Jugendlicher, 16 oder 17 Jahre, da bin ich noch gerade rausgefallen aus dem Kader von 16. Und dann war natürlich Glück, dass ein Spieler von Sparta, vergesse ich nie, der hat sein Zeh gebrochen und da wurde ich angerufen, ob ich komme. Ja, klar. Vater, Stolz, Auto, Tilburg, gegen Belgien, der Nationalmannschaft. Ja. Und dann sagt der Trainer, du spielst rechte Verteidiger. Und wenn du dann weißt, dass ich in WVV, also Winschhausen VV, habe ich immer zweite Stürmer gespielt.
Ja.
Und er sagte, du spielst rechte Verteidiger. Ich sage so, ich sag zum Trainer, ich sag, was soll das? Ich habe noch nie gespielt. Du kannst das. Okay, ich spiele. Und der Miguel sitzt auf der Tribüne. Rinus, ja. Miguel, ist auf der Tribüne. Und der war damals auf der Suche nach einer neuen Art Fußballer, also der verteidigen kann und angreifen. Dann werd ich angerufen von alten Spieler von auch WVV, der war schon bei Ajax, ob ich Lust habe, nach Ajax zu kommen.
Ja.
Die sind nicht gekommen. Und so, ja. Nee, die haben mich gefragt. Ich habe ja absolut Lust hast. Ich sage, ich glaube schon. Und davor war ja auch in der Umgebung, hast ja auch viele Profimannschaften gehabt, aber niedriger Niveau. Die haben alles schon gefragt, bist du rüberkommen? Und mein Vater hat immer gesagt, nein, WVV hat die beste Jugendausbildung, da bleibst du da. Und dann, wo Ajax kam, ja, da war natürlich, da waren sie gleich nach Ajax gegangen. Aber das war der Miguel selber, der mich eigentlich gesehen hat und sagt, den will ich haben.
Und das, ich verstehe es richtig, das ist etwas, was nachher in den Jahrzehnten danach zur Mode wurde, ne, einen Offensivspieler auf eine Außenposition zu ziehen und ihn dort sozusagen umzuschulen.
Ja, aber das, lass mal einen Sprung machen, so ganz kurz. Also ich komme in die Nationalmannschaft UEFA, 16, 18 Jahre, spiele eine Position von da nach da.
Ja.
Jetzt kommt 74. Ich war immer Mittelfeldspieler, offensiver Mittelfeldspieler. Und in 74 habe ich Libero gespielt, also in der Viererkette. Die hatten keine, weil einer war verletzt und der andere Vater war gestorben, glaube ich. Und dann sagen wir, was machen wir jetzt? Jahrelang wird immer noch diskutiert in Holland, wer diese Idee hatte, mich da hinzustellen. War das Cruyff, war das Michels, war der damals Assistent? Keine, es ist eigentlich nicht bekannt, wer diese Idee hatte. Aber in jedem Fall, Johan Cruyff sagt zu mir, beim Training, du spielst jetzt Libero? Ich sage, Johan, ich sag, hast du Vogel oder was? Ich sage, ich habe nie Libero gespielt. Kommt die WM, wir kommen bis ins Finale, haben nur ein Gegentor, auch nur ein Gegentor bis ins Finale. Und ich meine, da kommt alles zusammen. Also ich komme in die Nationalmannschaft, ich war schon da, aber sehr wichtig, auf einer Position, die ich auch nie gespielt habe. Wenn Cruyff nicht spielt, dann spielt ich immer Mittelstürmer.
Ja.
Also ich war ein Spieler, warum, weiß ich auch nicht. Ich habe alle Positionen gespielt, nur kein Torwart. Sonst war ich auf diesem Level, also international, habe ich alle Positionen gespielt. Und das ist so komisch in meine Laufbahn. Immer, wenn was war, er kann das.
Die Qualität aus dem Fuß hat auch geholfen. Eine gewisse Schussgewalt wurde dir nachgesagt. Die war einfach da? Oder ja, hast du dafür?
Da wurde schon oft trainiert.
Ja.
Ja, ja. Als Kleines, wir hatten damals einen Jugendtrainer, der stand drauf: Passing, 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 Passing.
Ja.
Über großen Distanz. Und es ist eigentlich trainiert, trainiert, trainiert. Und dabei, ich war ein guter Schlittschuhläufer.
Okay.
Und,
okay.
Also, das ist so richtig. Aber es ist doch mehr nicht die Kraft. Es ist wie beim Golf, es ist die Technik.
Ja.
Ist die Weise der Schnelligkeit, womit du dann schießt.
Was viele, glaube ich, nicht wissen, ist in Holland oder in den Niederlanden sehr populär Schlittschuhlaufen. Wenn ihr eure Krachten zufrieren, dann ist man da sehr oft auf Kufen unterwegs. Das ist vielleicht.
Ich musste damals wählen. Entweder Schlittschuhläufer.
Okay.
Ich war auch in der Auswahl von Groningen für Schlittschuhläufer.
Ja.
Aber das war in 63, glaube ich. 63 war ein super Winter.
Ja.
Bis in März hinein. Und dann habe ich nur Schlittschuh gelaufen.
Ja.
Und dann war, das Jahr später, war kein Eis. Dann habe ich gesagt, ich spiele mal Fußball.
Vielleicht auch besser.
Hinterher
war eine gute Entscheidung.
Sehr gute Entscheidung, Von den Positionen her, die du gespielt hast, wo war die, wo du dich am wohlsten gefühlt hast?
Mittelfeld.
Mittelfeld.
Also von Box zu Box. 16er zu 16er. Also beides, verteidigen. Und am liebsten habe ich immer gespielt gegen der Spielmacher vom Gegner. Ich konnte verteidigen und die können meistens nicht verteidigen.
Das ist tatsächlich so, ja. Manchmal noch ein schöner Spruch dazu, ja, zu ihm, zu dem Gegenspieler, dem Spielmacher. Ja, und dann hast du ihn eigentlich schon in der Tasche, weil der hat normalerweise nach 20 Minuten keine Lust mehr.
Der hängt noch bei mir zu Hause. Es ist so wie das Buch, weißt du? Ja. Ein Foto, ja. Wobei ich, Van Hanegem ist ein weltbekannter Name, auch weltbekannt, ist einer der besten holländischen Fußballer, Feyenoord.
Ja.
Und wo ich gegen ihn gespielt habe, das erste Mal, steht da bezwungen, Van Hanegem bezwungen. Weil ich war immer, wenn wir den Ball hatten, war ich im Angriff. Und dann musste er hinter mir her. Das war er gar nicht gewohnt.
Ja, das mögen die meistens nicht, diese Edeltechniker.
Ja.
Die Erfolge auf Clubebene, die vorher eingespielt wurden, die sind mit Mannschaften oder Ajax mal ausgenommen, aber die belgischen Teams erreicht worden, die jetzt nicht, zumindest heutzutage, zur absoluten Top-Etage, sage ich jetzt mal, des Vereinsfußballs gehören. Wie war das damals? Waren das damals Mannschaften, die ein besseres Standing hatten als heute? Oder war das wirklich so, dass es Ausnahmeerscheinungen waren, auch weil zu einem richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute in der Mannschaft zusammengefunden haben, um diese Erfolge überhaupt zu erreichen?
Ja, ich muss sagen, ich habe ganz bewusst für Anderlecht gewählt, weil ich konnte auch zum belgischen Meister gehen. Aber Anderlecht war eine Institution.
Ja.
Like Bayern München in Deutschland, like Ajax in Holland, war Anderlecht eigentlich in Belgien das Größte. Und davon habe ich auch gewählt und auch geguckt, was für Spieler haben sie. Viele junge, talentvolle Spieler. Und dann haben wir auch, ich habe 6 Jahre bei Anderlecht gespielt. Leider sind wir nur einmal Meister geworden, weil wir hatten viel Spaß, ein bisschen zu viel Spaß. Und wir haben 2 Europapokale gewonnen, wir haben 2 Superpokale gewonnen und nicht gegen die Schlechten, gegen Liverpool und gegen Bayern München, die Superpokale. Ja. Also, wenn es darauf ankam, war das super. Aber in der Meisterschaft waren wir ab und zu ein bisschen leichtsinnig, muss man so sagen. Wir sind immer Zweiter geworden, nie Erster. Und das war eigentlich schade, Normal hätte ich mit Anderlecht auch 3-4 Mal Meister werden sollen, müssen.
Dafür waren die Partys gut, ist doch auch was.
Ja, ich weiß. Das war eine gute Zeit.
Du hattest im Vorgespräch gesagt, dass du ja keinen Berater hattest.
Ja.
Wie sind dann so die Kontakte zustande gekommen? Also wie bist du zum Beispiel dann von der Ajax zu Anderlecht? Wie kam das dann zustande?
Also Anderlecht, die haben mich selber angerufen, der Verein. Weil die wussten, ich hatte Krach mit Ajax damals. Und das war groß in der Zeitung. Ich hatte Krach und das ging über einen Trainer, wo ich gesagt habe, er raus oder ich raus. Ich sage, mit ihm will ich nicht mehr arbeiten. Und das war groß in der Zeitung, das war auch vor Gericht und alles. Und dann bin ich angerufen worden von Anderlecht. Und dann, das war ein Vermittler von Anderlecht, also ein Freund vom Präsident. Und der ruft mich an und sagt, du, ich habe 2 Vereine für dich, wo willst du hin? Ich sage, den da. Ich sage, ich habe nie gegeneinander ausgespielt, ich will zu diesem Verein. Okay, gut, regeln wir das. Und dann bin ich naar Anderlecht gegangen. Wenn ich von Anderlecht weggegangen bin, das war der Trainer. Der Trainer ist toen nach Standard Lüttich gegangen. Und eigentlich, ich war schon 33 und der wollte mich mitnehmen. Und bin ich mitgegangen. Also ich habe nicht viel Vereine gehabt eigentlich, ja, als Spieler. Ich war 8 Jahre bei Ajax, 6 Jahre bei Anderlecht, 2 Jahre bei Lüttich, 2-mal Meister. Und dann war ich auch auf ein Alter gekommen, 34, und ich habe zu einem Manager von PSV damals gesagt, ich sage, du, also gerade ein neues Stadion und wir haben da ein Turnier gespielt und ich sage zum Manager, in diesem Stadion möchte ich nochmal spielen. Und dann haben sie mich, danach haben sie mich geholt.
Ja.
Und dann war ich verletzt. Und durch die Verletzung bin ich dann eigentlich nach Hongkong gegangen, weil durch die Verletzung konnte ich nicht mehr 100% spielen. Und dann war ich in Hongkong nochmal.
Ja, gut, dass du es selber ansprichst, weil das habe ich mir tatsächlich auch notiert, als ich die Vita durchgegangen bin. Wie kommt man dazu, nach Hongkong zu gehen, zum Fußballspielen?
Ja, das war, in der Zeit waren viele holländische Spieler dort. Und das kam über einen Makler, Der war Sportdirektor bei MVV in Maastricht.
Ja.
Und er hatte viel zu tun mit Unko. Und da war ein Freund von Schalke. Schalke war damals großer Verein in Unko. Und weil es bei PSV nicht richtig lief bei mir, weil ich war verletzt, hat er gesagt, warum willst du nicht nach Unko? So, ja, warum auch nicht? Er sagt, komm, hier hast dein Ticket, mach deinen Vertrag selber und guck mal, was machst. Und so bin ich mit Tickets von ihm am Flugzeug, hat mich ein Spieler, von holländischer Spieler, der schon da war, hat mich abgeholt vom Flughafen und dann habe ich mit Mr. Wong geredet und dann habe ich zu ihm gesagt, gibt es ja auch Sicherheiten? Weißt du, er hat gesagt, so, das kannst du verdienen. Und ich kannte die Welt da nicht. Ich sage, was für Sicherheit? Banksicherheit? Was? Da war wie gestichen von einem Adler, sagen wir, von einer Schlange. Ja. Er war 1,50, aber da war er plötzlich 2,50 Meter, weißt du. Bei der reichsten Familie, hier, was willst du? So, ist okay. Ich hatte die Spieler schon gefragt, ob sie regelmäßig bezahlt wurden und alle waren positiv. Aber ich habe nur noch mal so ein bisschen versucht. Ich sage, ja, ist okay.
Und dabei gelang es dann immerhin, den legendären Viceroy Cup zu gewinnen. Welche Erinnerung hast du noch an dieses Viceroy Cup? Habt ihr gewonnen in Hongkong? Ein
ja, okay.
Pokal?
Nein, Meisterschaft. Das ist die Meisterschaft.
Ah, okay. Und war das die Meisterschaft?
Ja, war die Meisterschaft. Das war das letzte Spiel. Ich bin nach Hongkong gegangen, nur für ein Turnier zu spielen.
Ja.
Und weil da dürfte ein extra Ausländer mitspielen. Und dann sage ich zu ihm, ich sitze mit ihm, war im Februar. Und dann sage ich so, also dann gehst du wieder zurück. Ein paar Spiele, so. Ich glaube, das war der falsche Weg.
Yeah.
Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann nicht zurück. Ich kann nicht ein halbes Jahr zweimal vom Verein wechseln. Das geht nicht. Ah ja, gut, dann bleibst du hier. Also waren wir ein Ausländer zu viel. Und die hatten schon gespielt. Und ich habe da auch auf der Bank gesessen, einfach so zu gucken. Und dann immer, wenn es nicht lief, wechsel, muss ich wieder rein. Und dann beim letzten Spiel, das ging um die Meisterschaft, war ich vergessen, ich ging South China. Die andere Verein, also da war der Bruder von dieser Wung, der war da der Chef.
Okay.
Der war der Chef.
Weil große Familie und
ja,
so.
Ja, war der Chef.
Viel Geld.
Und dann, waren wir 1-0 hinten und dann musste ich auch wieder rein.
Okay.
Und dann habe ich ein kleines Tor geschossen noch und dann haben wir am Ende 2-1 gewonnen und waren wir Meister in Hongkong auch noch.
Ja, sehr gut, sehr gut. Also rundet auf jeden Fall die, sag ich mal, Historie, die Vereinshistorie ab, dass du so oft in den 7-mal haben wir gelernt, in europäischen Pokalfinals standest, war dir das selbst bewusst, dass das also im Vergleich, wir haben ja gehört, es gibt nur noch 2 Spieler, die das öfter waren, Gento und Maldini. Ist es überhaupt bewusst gewesen?
Nein, gar nicht. Bis heute nicht. Bis heute nicht, dass ich sage, was ist das? Aber was ein Moment, ein schöner Moment, so von über 2 Jahren, 3 Jahren. Da hat Ajax super gespielt im Europapokal noch. Haben sie gegen Juventus 2-mal gewonnen. Und da war ich eingeladen, durch Ajax mitzugehen nach Juventus. Ich sitze im Flugzeug. Wer kommt neben mir sitzen? Vielleicht sagt der Name David.
Ja.
Edgar
der David. Pitbull mit der Brille.
Ja, Brille. Ja.
Ja, genau.
Er kommt neben mir sitzen, was ist ein Flugzeug, 2 Sitze. Und er bucht so Dinge da oben rein in meine Dinge. Und er setzt sich hin und nimmt sein Telefon nochmal oder was auch. Und ich gucke so, ich sage, lass mal. Ich sage, wenn wir in der Luft sind, dann sage ich so, hallo. Also habe ich dann nur gesagt, wir sind in der Luft. Und dann habe ich gesagt, darf ich mir mal vorstellen. Ich sage, wir sitzen jetzt mal 2 Stunden zusammen. Lass mich mal vorstellen, Ari Hahn. Dann guckt er mich an. Der Ari Hahn? Ich sage, ja, der. Aber nur noch über Fußball geredet. Weißt du, so... Der ist ja auch nicht von meiner Zeit, ist ja weit hinter mir schon. Und das merkst du, wie auch in Fernsehprogrammen. Meine Generation ist schon vorbei.
Ja.
Also wir sagen, da sind noch viele dazwischen, die jetzt im Fernsehen allerlei Dinge sprechen und das. Und meine Generation ist da nicht mehr dabei, glücklicherweise. Aber das wird ja so viel Unsinn gebrabbelt. Aber gut, auf jeden Fall, das ist so ein Moment, wobei ich sage, okay. Weißt du, das ist die Anguckung, weil er war ein großer Spieler.
Ja. Die Zeit in Hongkong war deine letzte Zeit als aktiver Fußballer.
Ja.
Du bist dann quasi eigentlich umgehend Trainer geworden.
Ja.
Ja. Jetzt lass uns erstmal hören, wie das lief, also wie quasi die Trainerkarriere vonstatten ging. Wir haben uns natürlich in den Datenbanken vergraben und, glaube ich, es geschafft, eine lückenlose Auflistung zusammenzubauen deiner Trainerkarriere. Hören wir jetzt mal rein.
Trainerkarriere außerhalb Stuttgarts. Nach Beendigung seiner aktiven Laufbahn wurde Hahn quasi umgehend Trainer. Schon im Juli 1984 wurde er als Verantwortlicher von Royal Antwerpen vorgestellt. Diese betreute der Neutrainer bis Dezember 1985, ehe er zum Ligakonkurrenten RSC Anderlecht wechselte. Dort konnte Hahn im Sommer seinen ersten und bisher einzigen Erfolg auf Vereinsebene feiern. Nach Ablauf der Spielzeit sicherte sich seine Mannschaft die belgische Meisterschaft. Nach einem weiteren halben Jahr wurde er im Winter 86-87 entlassen. Anschließend zog es den ehemaligen Mittelfeldspieler in die Fußball-Bundesliga. Dort war er neben dem VfB Stuttgart beim 1. FC Nürnberg unter Vertrag. Am Pfalzner Weiher blieb er nicht lange. Titellos blieb sein Engagement bei seinem früheren Club Standard Lüttich zwischen 91 und 94. Von da an zog es Hahn weg aus der Jupiler League. Zur Saison 94-95 wurde er Hauptverantwortlicher bei PAOK Thessaloniki in Griechenland. Mit der Mannschaft holte der Trainer 65 Punkte, so viele wie PAOK zuvor 22 Jahre nicht mehr geholt hatte. Trotzdem reichte es nur zu Platz 3. Nach einem enttäuschenden Auftakt in der Folgesaison wurde Hahn im Oktober entlassen. Feyenoord Rotterdam sicherte sich darauf die Dienste des Niederländers. Nach 2 Jahren ohne Erfolg kehrte Hahn zum RSC Anderlecht zurück und ging anschließend nochmals nach Thessaloniki. Im November 2000 war er kurzzeitig Trainer beim zypriotischen Verein Omonia Nikosia. Schließlich übernahm Hahn bereits im Dezember den Posten des sportlichen Leiters bei FK Austria Wien. Wien sollte auch Hahns nächste Trainerstation werden, wo er im März 2001 Hans Hochhauser als Cheftrainer ablöste. Nach nur einem halben Jahr trennten sich aber wieder die Wege zwischen Verein und Trainer. Es folgte eine für seine Verhältnisse lange Pause, die bis Dezember 2002 andauerte. Zwischen August und November 2002 erfolgte ein kurzes und nicht erfolgreiches Intermezzo als sportlicher Leiter der Stuttgarter Kickers. Hahn wechselte nun auf Verbandsebene. Von 2002 bis 2004 arbeitete er wieder als Trainer und betreute die chinesische Nationalmannschaft. Nach dem knappen Aus in der Qualifikation zur Fußball-WM 2006 trat Hahn im Dezember 2004 von seinem Posten zurück. Nach einem Engagement beim iranischen Spitzenklub Persepolis Teheran wurde er im August 2006 Trainer der Nationalmannschaft Kameruns. Am 1. Februar 2007 teilte Ari Hahn dem Verband per Mail mit, dass er seine Tätigkeit als Trainer in Kamerun aufgebe und ab sofort nicht mehr zur Verfügung stehe. Von Januar 2008 bis April 2009 trainierte er die Nationalmannschaft Albaniens. Es folgten noch Stationen bei Chongqing Lifan, Tianjin Teda, 2012 ging es zu Shenyang Chongzhe und 2014-15 war er nochmals bei Tianjin Teda. Hahn beendete seine Trainerkarriere 2016 aus gesundheitlichen Gründen. Hahns Erfolge als Trainer: belgischer Meister 1986, belgischer Pokalsieger 1993, Finalist UEFA Cup 1989, Finalist Asien Cup 2004, chinesischer Pokalsieger 2011.
Ari, du hast mehrfach den Finger gehoben gerade, während das vorgelesen wurde. Was ist alles zu korrigieren?
Sehr viel. Es ist wahrscheinlich zu viel, um alles aufzunennen. Yeah. Aber zum Beispiel, in Anderlecht war ich zweimal Meister.
Yeah.
Ich bin dann, habe ich nicht verlängert in Anderlecht, weil ich war zweimal Meister. Wir waren im Halbfinale Europapokal. Und ich habe dann gesagt, ich brauche 2 Spieler. 2. Und das war Careca, von damals noch in Brasilien.
Yeah.
Und Elzo, der spielte bei, auch Brasilianer, der spielte bei Benfica. Aber der Präsident sagt, nein, das ist zu viel, das machen wir nicht, 2, Risiko zu groß. Ich sage, wenn du eine große Mannschaft werden willst in Europa, dann brauche ich die 2. Und dann haben sie einen Vertrag angeboten mit 30% mehr. Und ich habe gesagt, nein, ich will 100% mehr. Und die 30% akzeptiere ich, wenn euch die 2 Spieler kauft. Und die 2 Spieler sind nicht gekommen, dafür haben ze 5 geholt. 5 andere für dieselben Preis. Das Risiko ist ein bisschen auseinander. Und das war Anderlecht eigentlich. Die haben nie Risiko genommen. Ein großer Spieler kann verletzt sein, kann das. Und dann haben wir Geld ausgegeben. Wir haben nichts an den Spieler. Das war die Philosophie bei Anderlecht. Und ich habe dann gesagt, nein, entweder selbe Mannschaft 100% mehr oder ich gehe mit euch mit, wenn euch die 2 Spieler für mich holt. Und da had ik schon een Vertrag met AEK fast in Ordnung. Da ben ik weer weggegangen. Nein, lass mal so sagen, ich komme nochmal zurück. Ich hatte damals Kontakt zu Bordeaux in Frankreich.
Ja, ja, Girondin.
Und ich sollte nach Bordeaux gehen, nur die haben mich dann angerufen, kurz vorher, und gesagt, die sind dann noch Meister geworden und Pokalsieger. Mit der Trainer, der später auch Weltmeister war mit Frankreich. Da haben sie gesagt, ja, sorry, das geht nicht. Wir haben jetzt Pokalsieger und Meister ist er geworden. Und dann habe ich umgeschaltet, sollte ich nach AEK Athen gehen. War eigentlich alles schon in Ordnung. Und dann kommt VfB.
Ja, dazu kommen wir nachher.
Und dann sage ich, okay, stimmt das alles? Ich sage, steig ins Flugzeug, ich komme. Und da war Uli Schäfer so, oh, er spricht Deutsch. Das war natürlich sehr wichtig. Aber auf jeden Fall, Anderlecht, zweimal Meister. Und ich weiß nicht mehr, was noch war. Ich bin eigentlich, wie soll ich sagen, fast nie entlassen.
Ja.
Meistens war das durch mein Mauerwerk, dass ich Probleme hatte.
Ja.
Weil ich war Boss. Und ich habe immer gesagt, wenn der Trainer kein Boss ist, dann kannst du wegschmeißen. Der Trainer muss absolute Boss sein. In der Kabine, außerhalb der Kabine, er geht mit der Mannschaft um. Und nicht der sportliche Direktor oder der Präsident oder zählt alles nicht. Die dürfen gar nicht in die Kabine kommen.
Ja.
Ich habe mal einen Chinesen rausgeworfen, ich sage, was bist du hier? Weißt du?
Ja, das war der auch nur 1,50 groß, dann war es nicht so schwer.
Nein, sag ich, aber das war bei mir. Ja. War einfach so, ja, und dann kriegst du ein bisschen Reibung, weil die wollen, alle wollen mitreden. Und dann hast du keinen Erfolg. Kein.
Du bist quasi umgehend nach Ende der Trainerkarriere, der Spielerkarriere Trainer geworden.
Ja.
In einem Alter, Mitte 30.
35.
Genau, sagt man heute. Gibt es viele Trainer, die in diesem Alter einsteigen oder, sag ich mal, von den Nachwuchsleistungszentren dann in den Profibereich kommen. Damals war es außergewöhnlich, oder? Das ist ein so junger Kerl, ohne dass er eine,
Niemand jetzt heutzutage, der Profi war, großer Profi, der stoppt mit Fußball und ist Trainer erster Liga.
Ja.
Keiner.
Ja.
In Holland darf das gar nicht mehr.
Ja. Du musst eine Ausbildung
war,
machen.
Mein Glück war, dass in Belgien brauchst du gar keinen Nachweis,
ja,
ob du überhaupt tauglich bist. Jetzt ja. Jetzt hast du ja eine europäische Lizenz.
UEFA also, Pro-Lizenz. Ja.
Genau, das heißt, es gab keine Trainerlehrgänge.
Wo ich in damals. China war damals, okay. Ruft einer mich an, ob ich in Europa wieder Trainer bin. Ich sage, hast du die Pro-Lizenz? Ich sage, keine Ahnung, was ist das für ein Ding? Weißt du so? Aber ich war immer unterwegs, ich wusste gar nicht, ob das notwendig war. Aber du musst ja, heutzutage musst du jede 3 Jahre, musst du so viele Seminare beiwohnen, sodass du auf der Höhe bleibst von der Entwicklung vom Fußball. Das war alles nicht in meiner Zeit. Und in Belgien brauchte ich keine Papiere. Also ich bin ja von Belgien nach Deutschland gegangen und dann sind sie dahinter gekommen, dass ich auch keine Papiere habe. Ich habe ja also fast 4 Jahre trainiert, auf 3 Jahre bei VfB in Nürnberg, ohne Papiere. Ich hatte keine Lizenz.
Das ist ein bisschen spannend, weil auch gerade, wenn man das jetzt gerade so vertragliche Situationen anspricht oder anschaut, hat es auch im Vorgespräch ja gesagt, dass auch deine vertragliche Situation mit den jeweiligen Vereinen am Anfang, sagen wir mal, eher sehr lose geregelt waren. Das ist eigentlich sehr spannend und ich glaube, heute alles nicht mehr so vorstellbar.
Ich wollte gar keinen festen Vertrag. Ich habe immer gesagt, wenn es nicht mehr geht, gehen wir. Sowohl ich als der Verein. Und das ist beim ersten Mal, dass das so war, beim ersten Verein vooral, bin ich dahinter gekommen, ich wollte weg, nach Anderlecht und ich musste zahlen, sofort zu gehen. Also habe ich den Verein bezahlt, um nach Anderlecht zu gehen. Weil er sagt, nein, 3 Monate, wie mein normales Arbeitsverhältnis.
Ja.
Und dann sage ich, okay, dann hilft mir eigentlich nichts. Das hilft nichts. Also habe ich gesagt, okay, dann unterschreiben wir die Verträge. Aber das war nie meine Absicht. Meine Absicht war einfach, ich trainiere, ich kriege mein Geld, nicht gut, ich gehe.
Deine Art und Weise zu coachen, hat dir deine, sag ich mal, Ausbildung geholfen, also die pädagogische Ausbildung, die du, was du studiert hast? Oder war es einfach nur so, pass mal auf, ich war Spieler, ich hab die größten Spiele gespielt, ich habe unter den besten Trainern trainiert. Das reicht eigentlich, um mich dann wiederum jetzt als Trainer vor einer Mannschaft entsprechend präsentieren zu können.
Nein, nicht ganz. Also erst musst du Und du siehst auch, dass viele große Trainer einen pädagogischen Hintergrund haben.
Ja.
Weil du warst ja in der Zeit 20, 22, heute hast du ja 40 Spieler, das ist noch ein bisschen schlimmer. Aber wir hatten ja 22 Spieler, die musst du alle bei Laune halten, da musst du auch eingreifen können und sagen, das passt mir nicht, das passt. Und auch den richtigen Ton finden. Und wenn du dann auch noch einen Fußball-Hintergrund hast, wo speziell, also das Training, das taktische Verhalten sehr gut trainiert wird, so wie bei Ajax, hast du eine riesen Bagage, um dann Trainer zu werden. Weil Fußball brauchen sie nicht zu erzählen, aber für eine Truppe zu stehen und 22, die nur gucken, wo du einen Fehler machst, das ist viel schwerer.
Offensichtlich ist es dir ja gelungen, an vielen Stationen es ist nicht nur europäische Mannschaften, du hast natürlich dann irgendwann auch bist auf Verbandsebene gewechselt, warst viel in Asien. Woher kam der Antrieb? War es einfach, weil es die Gelegenheit gab, es ruft jetzt einer an aus China, ja, oder warst du selber derjenige, hey, ja, ich will was von der Welt sehen, ich will andere Kulturen?
Ich weiß noch, 2002, August oder sowas, stehe ich auf dem Hügel, Golf spielen, Telefon geht. Das war nach der WM,
ja,
war in Japan.
Japan, Südkorea, ja.
Südkorea. Und da hat China nichts erreicht, also 0 Tore geschossen, 0 Punkte. Und ja, sind nur reingekommen eigentlich bei FIFA-Vermittlung, dass sie in die schwache Gruppe waren, dass sie mitgespielt haben. Weil ökonomisch war das für die FIFA sehr wichtig.
Ja.
Und die Dinge passieren noch immer. Aber gut. Ja. Und dann haben sie nichts erreicht. Und dann werde ich angerufen, August, also Ende August bin ich in Spanien, stehe auf einen Abschlag, Telefon, nehme Telefon an. Ja, hallo, Freund von mir. Hey, willst du kein Trainer werden in China? Sag mal, hast du einen Vogel oder was? Wer geht denn nach China? Weißt du so? Und ich war nämlich mit Feyenoord Rotterdam, war ich als Spieler, nee, als Trainer, waren wir mal da gewesen,
yeah,
in 95. Und da habe ich damals gesagt, da war China ein Aufbau, also überall Kräne, weißt du. Und dann habe ich gesagt, ich bin jetzt zweimal in China gewesen, das erste und letzte Mal. Aber dann werde ich angerufen und ich sage, vergiss. Ich sage, das hat ein bisschen auf mich eingeredet. Ich sage, naja, weißt du was, rufen wir nochmal in einem Monat oder was wieder an. In der Zwischenzeit habe ich viele Freunde gesprochen, also die in China arbeiten oder hin und her, also Business haben. Und die haben damals zu mir gesagt, wenn du nicht gehst, wo bist du? Warum? Weil das. Okay, dann bin ich gegangen und ich muss sagen, ich habe es nie bereut.
Weil es eine Nation war, die im Aufbruch begriffen war, oder?
Ja, richtig. Es war ja ein Aufbau. Du musst so sagen, jetzt mit Xi Jinping ist es ganz was anderes wieder. Das Land ist wieder zurück in alte
Muster.
Ja, altes Muster gefallen. Und mit den vorigen Präsidenten und diesen Premiers, die sie hatten, war eigentlich Freiheit angesagt für die Jugend, weißt du, für alle. Also die war wirklich wunderschön, in der Zeit zu leben in China. Aber heute weiß ich einfach, dass es nicht mehr diese Freiheiten gibt, die es damals gab.
Dann ging es weiter mit einer Station, die ich mir angemarkert habe, weil ich sehr gerne Fußballspiele besuche. Und ich glaube, ein Spiel, das vielleicht sogar für ewig auf meiner Bucketlist stehen wird, ist das Derby in Teheran. Du warst bei Persepolis. Hast du das Derby als Trainer gespielt?
Ja, Persepolis gegen Estefan.
Ja, Esteghlal.
Ja, 60.000 Leute.
Ja. Oder auch mal mehr.
Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist. 1-1, glaube ich.
Weiß ich nicht.
Ich glaube, war unentschieden. Ja. Hat keiner Problem gehabt.
Ja, aber ja, das ist richtig. Aber das ist ein Spiel, das tatsächlich ist ein Traum, das tatsächlich mal zu sehen, weil es so populär ist, weil es so viel bedeutet, weil halt auch mal deutlich mehr als die offizielle Zuschauerzahl in diesem Stadion sind. Ja, das ist ein unfassbarer Straßenfeger.
Und waren auch viele Frauen im Stadion
damals. Ja, damals.
Aber mit Schnurrbart.
Ja.
Und lange angeklebt. Haare. Als Mann verkleidet.
Ich glaube, der Martin und ich, wir sind beides, sag ich mal, Fans des afrikanischen Fußballs, wenn wir immer Afrika Cup gucken, wenn der stattfindet. Und deswegen ist natürlich die Station in Kamerun, die du hattest, für uns von großem Interesse. Wie war das? Erzähl, nimm uns
also,
mit.
Also ich muss sagen, also von vornherein, in meiner ganzen Karriere habe ich ja zwei Fehler gemacht, wobei ich sage, was ich nicht wieder tun würde,
ja.
Trainer werden in Iran und Trainer werden in Kamerun.
Okay.
Ich sage mal Schwarzafrika.
Ja.
Also ja, ist in der Mitte, weißt du, du bist nicht im Norden oder Süden, du bist in Schwarzafrika.
Ja.
Und da ist die Mentalität total anders. Aber ich bin da hingegangen, weil mein Co-Assistent, sein Bruder, der hat gearbeitet in Kamerun. Und er hat gesagt, oh, die suchen einen Trainer, das ist was für euch. Und er hat mich überredet, um mit dem Präsidenten zu sprechen von IA, hat er geheißen,
ja,
glaube ich,
ja,
von Kamerun, der später auch eingeschlafen ist bei der FIFA, wo der Blatter weg war. Das war alles derselbe Typ. Und dann habe ich mit ihm geredet in Paris, weiß ich noch. Und dann habe ich meinen Freund, Assistent, angerufen. Ich sage, du, das wird nichts. Das ist nicht genug Geld. Ich sage, du kriegst nicht so viel und so. Sagt er, ja, mach mal. Ich sage, okay, wenn du willst, dann machen wir den Scheiß. Und dann habe ich gesagt zu denen, ich unterschreibe, aber erst 6 Monate Geld im Voraus.
Ja.
Und das auf dem Tisch war diese Kamerunse Frau.
Ja.
War so ein Paket.
Ja.
Geht in meinem, in kleine, in so ein kleiner, ja, sag mal so, wie haben wir so ein kleines Auto.
Ja.
So ein Palett.
Wurde
reingeschoben. Und dann, ich sage, ich brauche doch nichts zu zählen, ne? Okay, und dann sagt der Minister von Foreign Affairs, also Ausland, oder Sport, der Minister von Sport, der sagt, du musst darauf bleiben, dass du das Geld kriegst, ne? Weißt du so? Weil die teilen ja alle mit.
Ja, ja.
Also es ist wirklich so, wie man sich's vorstellt. Also das heißt, so das, was man hört vom Afrika-Cup,
ja, ja,
von afrikanischen Mannschaften, kannst du quasi 1:1 bestellen.
Ja, ja, und dann auch, die wollten, dass ich dort wohne. Ich sage, du, alle Spieler spielen in Europa. Wo soll ich hier wohnen? Und wir haben in Europa, haben unsere Leute, die dich dann informieren, wer in Form ist. Aber jetzt kommt's. Weil die Spieler zahlen selber ihre Reise nach Kamerun, um zu spielen.
Ja.
Also der Verband bezahlt nichts.
Oder du musst froh sein, dass damals du spielst. So, ob das heute
ja,
noch
ja,
so ist.
Ja, ich weiß nicht, aber damals war das so.
Ja.
Und dann geht es ja am Folgende, was ich auch in China erlebt habe. Da haben sie mich immer gefragt, wie sieht die Mannschaft aus? Also die Nationalmannschaft, Kamerun auch. Wer willst du aufrufen? Und am Anfang habe ich dann die Namen gegeben. Und was passiert denn? Da geht ein Vermittler oder was auch, der weiß, dass er dabei ist, der geht hin, ich sorge für dich, dass du bei der Nationalmannschaft bist. Kostet $10,000. Ja, später habe ich das gehört. Und dann, wo ich das dann wusste, haben sie mich immer gefragt, ich sage, was ist der letzte Datum, dass man die 16 oder die 20 Namen haben muss?
Yeah.
Dann, ich sage, dann kriegst du auch. Und dann habe ich sie vorher schon
dass
in
der
Zeitung...
Dass der keinen Vorlauf hatte sozusagen.
Habe ich sie schon in der Zeitung gesetzt, wer dabei ist. Und dann gleichzeitig wurde das in der Presse rausgegeben auch noch. Nur zu sorgen, dass die Leute nichts wissen kommen, weil ein Spieler, wo ich mitgespielt habe in Zeda, in Tianjin,
yeah,
der hat später zu mir gesagt, Trainer, der Preis, wo du Nationaltrainer warst, war $10,000. Ich habe nie ein Geld gesehen. Ich weiß nicht, wo es umgeht.
Aber das sind ja genau die Geschichten, die du eben vom afrikanischen Fußball ganz oft hörst. Oder? Ich meine, die etwas noch älteren unter uns, bei der WM 90 zum Beispiel Roger Miller, der ja auf Anheißen des, was der Präsident mitgekommen ist. Das sind ja genau eben so die Sachen.
Ja, nee, das war so. Das ist echt unglaublich. Das sind, was wir nicht kennen, muss man so sagen. Das kennen wir gar nicht. Und dann, ja, mit den Dingen, da läufst du überall dagegen und dann musst du die wehren. Und ja gut, und dann ich konnte mijn vertrag in Kamerun lösen,
yeah,
nach 6 Monaten.
Yeah.
Want er war auch een vertrag. En dan heb ik gezegd, oké, okay, kom niet meer. Dat is voor Gericht gegangen. Die wollten dann ihre ganze Summe zurück.
Yeah.
Und dann sagte,
die Palette, ja.
Ja, und dann sagte FIFA, die sagt dann, 500.000 is toch oké. Okay. Zahle 500.000 zurück, dat is alles oké. Okay. Ohne Begründung. Dann bin ich nach Lausanne gegangen. Und da haben wir richtig mal, da habe ich sie 40.000 mal gegeben, so ist er fertig.
Lausanne ist also vor dem Sportsgerichtshof, vor der CAS.
Ja, okay. Also ich habe alles erlebt im Fußball.
Aber genau, das macht es ja aus, das sind ja diese Erfahrungen. Was ich interessant finde, im Gegensatz zu deiner Spielerkarriere, hat es dich ja eben in der Trainerkarriere komplett nach in die Welt getrieben. War das dann am Ende irgendwie noch bewusst zu sagen, ich gucke noch mal andere Sachen an? Oder hat sich einfach immer so ergeben?
Ich muss sagen, im Grunde genommen war ich nach Feyenoord, das war 1997, war ich so enttäuscht, wie man entlassen wird also wo die Gründe liegen, dass ich gesagt habe, wenn das Fußball ist, dann interessiert mich nicht mehr. Und dann war ich bei Anderlecht, bin ich dann danach bei Anderlecht gekommen, aber ich hätte es nicht machen müssen. Das habe ich auch zu dem damaligen Sportvorstand gesagt in Anderlecht. Ich habe jetzt ja gesagt, komme nach Hause, worauf meine Frau damals sagt, sag mal, bist du bekloppt oder was? Ein Monat später, du bist kaputt von Feyenoord und jetzt willst du schon wieder anfangen. Ich sage, und dann habe ich einen Mann gerufen und sage, du, wir haben, glaube ich, einen Fehler gemacht, lass uns das nicht tun. Nein, hat er mich wieder überredet und ich habe es gemacht. Und ich habe dem Jahr wirklich nicht gut gearbeitet, weil ich war ein bisschen, ja, weg. Also es hat mich nicht mehr interessiert.
Nicht mehr mit dem Kopf bei der Sache.
Ich war nicht mehr mit dem Kopf bei der Sache, weil es war so traurig, wie das dann lief. Dann sage ich so, das ist nicht meine Welt. Dann war ich wieder in Griechenland und da habe ich meinen Spaß zurückgekriegt, weil Griechenland gewoon ein schönes Land ist und schöne Fische essen kann, gute Wein dazu. Und dann habe ich meinen Spaß wieder zurückgekriegt.
Was wir nicht unerwähnt lassen dürfen, auch wenn es ein kurzes Intermezzo war, ist die Zeit auf der Waldau oben. Du warst bei Kickers.
Ja, ich war eigentlich nicht bei Kickers.
Aber eigentlich nicht, gell?
Ja, so wirkst du eigentlich nicht. Eigentlich war das ganz dumm, weil dadurch habe ich auch Schwierigkeiten in China gehabt, weil du sogenannt gearbeitet hast bei Zweitliga-Vereinen. Sagst du, was will der denn Nationaltrainer werden? Das war gar nicht so einfach, um das wieder unter einen Hut zu kriegen. Ich habe damals mit Dünnwald habe ich ja gesprochen, da war der Marco Sorg, war damals Trainer bei den Kickers. Ja. Ich sage, okay, ich habe nichts zu tun, lass mich mal ein bisschen mitgucken. Habe mal Training geguckt, habe mal das Spiel geguckt. Und dann, das Jahr darauf, hat er gesagt, wir müssen einen Vertrag machen. Ich sage, ja, so ein Vogel. Ich sage, Vertrag, ich will kein Geld, ich will nichts. Und dann hat er gesagt, okay, dann haben wir einen kleinen Vertrag gemacht, so dass ich ein bisschen dabei bin. Und dann hat er gesagt, okay, hat er 10.000 aus seiner eigenen Tasche genommen, dann kriegt 10.000 von mir. Und dann eigentlich kurz danach, das war August, das war Oktober, da kommt China. Und dann sage ich zu ihm, ja, China, dann sorry für deinen Vertrag. Ich sage, hier hast deine 10.000 zurück. Ich sage, dann hau ich ab nach China.
Was hat er dann gesagt, Axel?
Ja, nö, ja, da akzeptiert er. Ich habe auch zu ihm gesagt, also wenn mal noch ein großer Verein oder ein Event kommt, ich sage, dann mache ich das. Und so bin ich dann eigentlich weggegangen bei ihm. Aber er war super, ich muss sagen, der Axel war super.
Ja, das war bekannt, dass er eine Persönlichkeit war, die...
Die Frage ist ja auch immer, er hat mir die 10 gegeben und ich habe, nein, ich gehe, dann kriegst du die 10 auch wieder zurück, weil das hat ja nichts.
Und das Ganze alle ohne Vertrag, ne? Also wahrscheinlich heute undenkbar.
Ja, ja.
Handschlag, Männergeschichte, fertig. Genau, ja. Vorher hast du es schon selber angerissen, wir haben es extra ein bisschen ausgespart gehabt in der Vita, die wir haben einspielen lassen. Zwischen diesen ganzen Stationen waren natürlich diese 3 Jahre VfB Stuttgart. Und zu denen kommen wir jetzt. Und wie das vonstatten ging, dass du zum VfB Stuttgart gekommen bist, das hören wir jetzt.
Hahns Einstieg beim VfB Stuttgart. Für den Fußballenthusiasten Hahn war von Anfang an klar, dass er die Trainerlaufbahn einschlagen würde. Er hatte als Profi unter großen europäischen Trainern wie Rinus Michels, Ernst Happel oder Tomislav Ivic gearbeitet und sich dabei vieles abgeschaut. Besonders sein Ziehvater Rinus Michels, dem er noch während seiner VfB-Zeit 1988 für Oranje bei der EM assistierte, prägte ihn. Doch auch den Einfluss von Ivic, der von 79 bis 82 bei Anderlecht sein Trainer war, schätzt er selbst sehr hoch ein. Hahn, als Aktiver sehr schussgewaltig, bezeichnete sich selbst einmal als Angriffstrainer. Zitat, ich habe früher als Spieler immer zunächst nach der Offensive geschaut und tue das auch heute als Trainer noch. Der Holländer hält wenig von theoretischen Weisheiten. Zitat, Fußball ist ein Spiel, da hat die Wissenschaft nichts verloren und setzt umso mehr auf geistige Flexibilität. Zitat, das Wichtigste ist der Kopf. Der Spieler muss genau wissen, was er im nächsten Moment wie machen muss. Hahn, schon als Spieler ausgesprochen ehrgeizig, blieb das auch als Trainer. Eine Eigenschaft, die Gerhard Mayer-Vorfelder so anziehend fand, dass er ihn 1987 für den VfB unter Vertrag nahm. Zudem pochte er sehr auf Disziplin, ebenfalls ein Faible des VfB-Ehrenpräsidenten. Die Frage, ob er ein autoritärer oder aber ein kumpelhafter Trainer sei, beantwortete Hahn einmal diplomatisch. Zitat, das hängt von den Spielern ab. Ich kann sehr gut eng mit den Spielern zusammenarbeiten. Wenn es aber sein muss, habe ich auch die nötige Härte. Schon durch seine lange und erfolgreiche Karriere als Spieler bringt er einen riesigen Erfahrungsschatz in seine Tätigkeit mit ein, wobei ihn allerdings eines in seinem Trainerberuf seit jeher störte, nämlich die Tatsache, Zitat, dass du für alles verantwortlich bist, aber nicht alles entscheidest. Dass Hahn einst beim VfB landete, war so nicht geplant. Im Sommer 1987 wollte der damals 38-Jährige eigentlich zu AEK Athen wechseln, war sich mit den Griechen auch bereits einig, zog dann aber das Angebot des Bundesligisten vor und unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Den Ausschlag für die Schwaben gab zum einen die Vielzahl guter Spieler, zum anderen die Investitionsbereitschaft des Vereins und nicht zuletzt der Reiz der Bundesliga. Hahn schaffte es, den damals angeschlagenen Fußball in Stuttgart wieder in Schwung zu bringen. Nicht nur auf dem Spielfeld war seine Handschrift bald spürbar, auch im Umfeld des Vereins wirkte er sehr positiv. Oskar Beck schrieb damals in den Stuttgarter Zeitungen, früher ein Weltklasse-Spieler, heute ein Mann von Welt. Ein Karell des Fußballs, ein Entertainer im Kamelhaarmantel, der die wahre Fußball, den VfB und sich selbst gewinnbringend verkauft. Sportlicher Höhepunkt der Zeit unter Ari Hahn war für den VfB, der 1987-88 in der Bundesliga Vierter und im folgenden Jahr Fünfter wurde, der Einzug ins Finale des UEFA-Pokals, wo sich die Stuttgarter gegen Diego Maradona und den SSC Neapel geschlagen geben mussten.
Ari, ganz am Anfang der Sendung hast du ihn schon erwähnt, wie er damals auch mit derjenige war, der dafür gesorgt hat, dass du bei Ajax als Spieler gelandet bist. Ja, und auch gerade eben wurde wieder erwähnt, das war Rinus Michels Ziehvater, ist das richtig? Oder Mentor, ist das richtig eingeordnet?
Kann man schon sagen. Ich bin in 67 nach Ajax gegangen und der Michels ist in 71 weggegangen. Also ich habe 4 Jahre mit ihm trainiert. Das hat schon geprägt. Also da bist du, ich habe sehr gute Trainer gehabt. Happel habe ich gehabt, ich habe Guthals, Ivic. Auch in meiner Jugend hatte ich gute Trainer. Aber die 4 Jahre bei Ajax, da ist Michels ist ja nach Ajax gekommen, um den Verein nach vorne zu bringen, um eine professionelle Mentalität beizubringen. Und Michels, das weiß gar keiner, war ein sehr lustiger Typ.
Ja.
Aber wo er Trainer geworden ist, war mit lustig bin ich.
Ja.
Er war richtig Disziplin. Aber ich habe Zeiten gehabt mit ihm, Nationalmannschaft in 74. Ich bin immer um 7 aufgestanden da in der Vorbereitung. Er auch. Und aber Kaffee getrunken, Tee getrunken. Und dann haben wir nur geplaudert. Nicht über Fußball. Also, sobald ein Spieler die Treppe runterkam, aufgestanden, weggelaufen. Er wollte gar nicht, dass nur de Dinge kommt, ob ein Spieler bevorzugt oder was auch. Der war immer außerhalb. Wir waren eigentlich nur Nummern für ihn. Auf dem Spielplatz.
Ja.
Aber normalerweise war er ein super Typ.
Ein kommunikativ.
Ja, genau. Er war ja auch Lehrer für gehandicapte Kinder und so weiter.
Ja. Der Einstieg beim VfB, so haben wir gerade gelernt, du hast AEK Athen sozusagen für den VfB sitzen lassen. Was hat noch den Ausschlag gegeben? Was hat Meyer Vorfelder alles angestellt, um dich unter Vertrag nehmen zu können?
Nee. Wo einer ruft mich an, willst nicht nach VfB? Ich sage, wie sicher ist das? Also, was? Weil der Vertrag lag fertig in Athen. Fertig. Jetzt kann ich natürlich mit VfB in Verhandlungen gehen und dann das geht ab. Oder und dann sagen die auch, mach was du willst und hast gar nichts. Und da habe ich gesagt, wie sicher ist das? Und haben die gesagt, das ging um die Summe. Ich sage, ist das die Summe im Monat? Ist das richtig? Ist das so? Dann habe ich gesagt, ja, das ist so. Okay, ich steige jetzt ins Flugzeug bei Stuttgart. Er holt mich ab. Haben wir direkt eine Sitzung gehabt mit Meyer Vorfelder und der Vorstand oder was auch da damals geheißen hat. Und haben mir allerlei Dinge gefragt. Das. Ich sage, ja, okay, gleich unterschreiben. Dann sind die von Griechenland, die waren vor meiner Tür in Belgien. Die wollten mir ja noch, die wollten das nicht akzeptieren.
Yeah.
Und es war nämlich ein Satz in der Teletext, wobei ich sagen könnte, nein, ich komme nicht. Ein Satz.
Ja.
Und der Satz war, ich war in Athen, ich habe immer gesagt, ich brauche 4 großes Apartment, 4 Schlafzimmer, ich habe 2 Kinder, ich, und dann, wenn ich Besuch habe. Ja, schwer zu finden und so. Das ist nicht mein Ding. Jetzt haben sie mich das zugeschickt, diese Teletext, und es stand tatsächlich Apartment, 3 Schlafzimmer. Und auf diesen Satz habe ich denen angerufen oder einen Teletext mit meinem Anwalt geschickt. Sag, es ist nicht gemäß unserer Verabredungen.
Ja.
Also hiermit annulliere ich den ganzen Vertrag.
Schlafzimmer machen den Ausschlag, dass
Ari Hahn
nach Stuttgart
kommt. Und dann habe ich VfB. Ich wollte dann nach VfB. Wo VfB gekommen ist, wollte ich eigentlich nach VfB. Bundesliga.
war damals schon tatsächlich ein Hauptreiz, die Bundesliga klar, trainieren zu können. Ne?
Ja, klar.
Ja. Mein Kollege Oskar Beck hat, haben wir vorhin gehört, zitiert worden, hattest du jemals einen Kamelhaarmantel?
Ja.
Echt?
Ja.
War das damals?
Mit weißer Schal.
wie war das, sag ich mal, der Ankunft, die Ankunft dann in Stuttgart, des
Lass mal, eben zwischendurch. Ja. Das, was du gerade fragst.
Ja.
Weil ich war einer der ersten Trainer, der gut gekleidet an der Seitenlinie war. Weißt du, ich habe immer einen langen Mantel, Schal, und die anderen waren alle im Trainingsanzug und so. Und ich war schön gekleidet, schon damals. Ich war auch einer der ersten, der mit Werbung gelaufen ist.
Ja.
Südmilch.
Ja.
Hier, auf meiner Kragen
auf hatte ich so Südmilch.
Also, wir waren schon vorausstrebend.
Ich glaube, so ein bisschen voraus musst du halt sagen, wo der VfB hergekommen ist.
Ja.
Die Saison davor war Egon Cortes Trainer und es war als VfB-Fan eine ganz, ganz schwierige Zeit.
Ja.
Ich nenne es mal so ein bisschen Bleiern war das. Also es war sehr viele Heimniederlagen und so gesehen hast du auch ein bisschen die Lebensfreude zurückgebracht zum Verein.
Ja, nee, darum geht es ja die ganze Zeit beim VfB. Der Verein ist immer ein guter Verein gewesen. Wir sagen, guten Fußball gespielt. Und bei der Egon war das nicht mehr so. Egon hat ein bisschen hier die Buh verschaut, lass mal so sagen. Und das war natürlich auch einfach für mich. In dem Moment, wo du Nachfolger bist. Aber du musst auch immer als Verein gucken, dass du sagst, ich habe einen bestimmten Trainer, das klappt nicht. Dann muss ich ja auch sein Gegenpol haben. Und nicht dasselbe Typ. Dann hilft mir das nichts. Also oft ist es so, du hast eine zum Beispiel bei Ajax, hatten wir ja Michels.
Ja.
Disziplin vorweg. So wird gespielt. Und wenn du einer zwischen die Beine gespielt hast, dann hat er gesagt, nächstes Mal hole ich dich raus. Hè? Das gehört nicht am Fußballplatz, zwischen die Beine spielen. Das ist Zirkus. Dann ist Kovac gekommen, der Rumäne,
ja.
Stefan. Und die hat uns freigelassen. Mit all unserer Disziplin, die wir in den 4 Jahren aufgebaut haben, hat er laufen lassen. Und dann kam die ganze Klasse raus.
Ja.
Das, wenn du wieder so einen wie Michels bekommen hättest, wäre das sicher nicht so gelaufen. Weil alle waren schon sauer. Und hat er wieder das. Lass uns doch Fußball spielen. Weißt du. Und auf der anderen Seite, wenn du Fußball gespielt hast, dann schleicht ein Ding rein. Ach, es geht ja. Und es wird immer schlechter. Dann brauchst du wieder einen, der draufhaut.
Das heißt, du sagst damit ganz klar, du hast von dem Vorgänger profitiert.
Ja, weil meine Art genau umgekehrt war.
Und ich denke, man muss auch ein bisschen gucken, was für Spieler das waren. Also es war ja einfach so, wenn man gerade die Saison mit Egon Cortes sieht, es ist ja nicht so, dass der VfB damals eine schlechte Mannschaft hatte. Ich einfach so ein paar Namen. Eike Immel, Guido Buchwald, Karl Allgöwer, Eskil Sigurvinsson, Fritz Walder,
ja, Maurizio Gaudino, wo ich gekommen bin.
Genau.
Also
Jürgen Klinsmann.
Wo ich gekommen bin, haben ze 3 Spieler geholt. Gaudino, Schüttele und Fritz Walter. Und da waren in de Laufe des halben Jahr war ein Riesenkrach in der Mannschaft. Und ich wusste auch nicht, wo es an lag. Gaudino, Klinsmann, das ging nicht. Und Fritz. Und da habe ich immer geguckt. Ich sag, was ist los hier? Weißt du, ich bin neu. Wir sind sehr gut angefangen. Und dann plötzlich lief es nicht mehr so. Dann habe ich gesagt, was ist los hier? Dann habe ich das, auf sicher Augenblick, habe ich dann gesagt, so, es gibt eine Sitzung, ganze Mannschaft kommt, 1 Uhr nach dem Training, nach dem Essen. Und so. Morgens früh war ein Training. Und in dem Training sehe ich so klar, was los ist, so von Gaudino und Klinsmann, die haben den Ball nicht zueinander gespielt. Und dann sitzen wir so, ich sage, du, es läuft hier nicht, hat jemand was zu sagen? Dann fragst du mal die Spieler, keiner sagt was. Ich sage, wenn keiner was sagt hier, ich glaube, dann muss ich was sagen. Aber dann habe ich gesagt, Gaudino, deine Meinung jetzt, was läuft hier? Trainer, alles okay. Ich sage, nicht lügen. Dann kam es raus, Klinsmann, ich stehe frei, ich kriege einen Ball von ihm und dann ging es los, untereinander. Und dann, was war jetzt der Grund, pass mal auf, dass ich sage, okay, stopp, wissen wir jetzt. Klinzi, warum?
Deine Perspektive, ja.
Warum ist das? Dann hat er gesagt, ja, Trainer, wir haben keinen Aufschlag bekommen, von da war kein Geld, haben sie alle gesagt, wir haben nichts Extras bekommen und die kaufen 3 Spieler. Also da war nur der Kindersinne von wir haben kein Geld bekommen, weil der Verein sagt, wir haben nichts und kaufen trotzdem 3 Spieler. Wo das in Ordnung war, also weil wir das mal geklärt hatten, dann lief's wieder.
Geklärt im Sinne von, sie haben nachträglich noch Prämien erhalten?
Nein, gar nicht. Das, ich sage, da kann er doch nichts dafür. Du brauchst eben nicht verantwortlich sein, da musst du bei Meyer Vorfelder oder bei Schäfer sein, wenn es um dein Geld geht. Aber nicht dein Mitspieler, da kann doch gar nichts dafür. Ich sage, weil, und dann habe ich auch gesagt, ich sage, okay, wenn du noch eine Prämie gewinnen willst, muss man alles zusammenspielen, sonst verdienst du gar nichts. Nee, das war so ein Moment beim VfB, wobei es hat gedroht, auseinanderzufallen.
Ja.
Und dann noch richtige Moment haben wir den in die Kurve gekriegt.
Basierend auf dieser Aussprache sozusagen.
Ja. Ich wusste keiner. Es lag nicht von Spieler aus Gaudino und Klinsmann. Klinsmann war nur sauer auf den Verein.
Siehst du mal. Ja, gut. Ich glaube, eine Situation, die es heutzutage immer noch manchmal gibt, auch wenn es keiner zugeben möchte. Ich glaube, das existiert heute immer noch und gehört so ein bisschen zu, ja, wie soll ich sagen, der Folklore innerhalb von Fußballmannschaften, glaube ich, dass es solche Situationen überhaupt geben kann. Ja, das ist eigentlich für einen Fan, der eine Mannschaft gerne sieht, anfeuert, einen Verein mag, ist das ja von außen eigentlich unvorstellbar. Ja, aber ja, es ist eine gute Inneneinsicht jetzt von dir.
Du siehst auch ja Mannschaften, die haben nicht so große Spieler und das ist eine Einheit, Union Berlin. Geht fantastisch. Aber nicht, dass sie große Spieler haben. Das ist eine Einheit, die kämpfen füreinander und bei VfB, da kann ich mich noch erinnern, ich weiß nicht mehr, wer Trainer war, da kommt, wie hat er geheißen, der Torwarttrainer immer.
Trautner?
Nein, Trainer, der Torwarttrainer. Also Torwarttrainer. In meiner Zeit auch da.
Wie hat er geheißen, okay, da war es nicht Trautner.
Okay, da kommen wir noch drauf. Er wohnt jetzt, glaube ich, in Allgäu.
Okay.
Auf jeden Fall, der kommt auf mich zu, fast nach der Saison. Sie haben super Saison hingelegt, VfB, mit normales Material, also keine Superspieler.
Ja.
Und sagt er, was müssen wir jetzt machen? So, kommt auf mich zu. Ich sage, du, ich würde es nicht wissen. Ich sage, weil, wenn du jetzt 1 oder 2 Stars kaufst, das ändert die ganze Hierarchie in deiner Mannschaft. Die Zahlungen werden anders, die sind wichtiger. Und ich weiß nicht, ob dann noch dieselbe Kohäsie hast in deiner Truppe.
Ja.
Ich sage, das ist entweder kaufst 5 große Spieler, die anderen müssen folgen, weißt du? Oder du kaufst dezelfde level. Weil ich würde es nicht wissen, was ze doen. Van VfB heeft damals een goede Saison gespielt, weiß ich noch. Aber um das zu verbessern, richtig verbessern, ich sage, dann brauchst du 4 Topspieler. Ich sage, die kannst du gar nicht bezahlen. Weißt du, so nauw hängt das zusammen, ja, einer Mannschaft.
Das ist auch das, was heute gibt es dann ein Jobprofil innerhalb eines Vereines, der sich genau darum kümmert. Man nennt das Kaderplaner heutzutage. Ja, ja. Da gibt es eine extra Person, die das macht, meistens. Ihr habt das früher damals untereinander irgendwie ausmachen.
Was ist wichtig? Wichtig ist, dass du als Trainer erstmal der richtige Kapitän wählst.
Ja.
Weil wenn du der Falsche wählst, dann sagt der andere, was will der denn? Und da fängt der Theater schon an. Das ist so, ist Ajax auseinandergefallen mit Cruyff. Da haben sie die Hälfte der Spieler hat Kaiser gewählt, also die anderen Topspieler bei uns. Und dann hat Cruyff gesagt, jetzt hau ich ab nach Barcelona. Weißt du, ist auseinandergefallen. Ich hatte ja auch, im Prinzip wer war dann Kapitän bei mir? Sigurd Finsson?
Allgöver.
Nein, Sigurd Finsson.
Sigurd Finsson war Kapitän. Okay, hätte ich auch gesagt, Allgöver. Also,
ich habe immer dieses Bild im Kopf, wo Allgöver Maradona die Hand schüttelt. Das war ja, beim Rückspiel. Ja. Das war Anstoß, Rückspiel, der war Buchwald gesperrt.
Richtig. Aber weil ich weiß nicht, was passiert ist. Aber ich hatte damals Ärger in der Kabine mit Psychraumblick auch mit Sigurd Finsson. Ja. Habe ich was gesagt. Und dann hat Sigurd das Ding abgerissen und sagt, Trainer, ich bin kein Kapitän mehr. Ich sag, Sigi, das interessiert mich scheiß. Ich sage, du bist Kapitän für deine Spieler, nicht für mich. Mich interessiert das nicht. Du musst für deine Spieler sprechen. Okay. Habe ich den genommen, bin nach Kido gegangen. Kido, jetzt bist du Kapitän. Und Kido sagt auf seine Weise, nein, Trainer, da will ich erst wissen, ob der Spieler das... Ich habe zu ihm gesagt, Macht kriegst du nicht. Macht nimmst du.
dann haben, waren wir doch nicht falsch mit Sigur Vinson, weil, ja. Aber dann auch interessant, wie da die Übergabe zustande kam.
Eine Sache hätte ich tatsächlich gerne noch gewusst von dir zu dieser, sag ich mal, Einstieg, aber auch ja, der erste Zeit beim VfB. Was hat Meier Vorfelder gesagt, als du gesagt hast, du, ich, jetzt ist EM 88, ich gehe als Assistent zum Verband für Rinus Michels für ein paar Wochen?
Nein, ich war ja damals in der Sportschule.
Ja.
Ich musste ja mein Diplom holen.
Ah, okay.
Das war in der Zeit, erst hat er mir vorgesorgt, dass ich meinen ersten Schein kriege.
Ja.
Und dann sollte ich in das Jahr 88 in Köln meine Lizenz holen. Und dann habe ich gesagt, war ich in Köln, sagen wir im April oder so was angefangen, oder weiß ich auch nicht, Mai war ein paar Mal da. Und habe ich gesagt, du, hier lerne ich auch nichts. Was soll das Scheiß? Und dann kam die Europameisterschaft. Ich sagte, ja. Da lerne ich viel mehr, Spiele anzuschauen, dann dass ich dort in der Schule blocke. Und dann habe ich gesagt, ich war gar kein Assistent, ich habe nur so gesagt, ich habe mich gefragt.
Was?
Okay. Ich hab nur die Spiele alle angeschaut, ja. Und da lernst du viel.
Ja.
Und dann bin ich auch das nächste Jahr nicht mehr in die Schule gegangen. Ich sage, ach, lass doch.
Ja, aber die Pro-Lizenz gab es dann trotzdem?
Nein, die habe ich in Holland geholt. Okay. Da habe ich später, wo ich in, habe ich die Gelegenheit bekommen in Holland, um in ein Gespräch mal einen Zugang zu kriegen zu der Haupt, Trainerkursus. Und danach war ich ein Jahr lang, Montag und Dienstag in Holland. Und dann der Rest der Woche war ich bei der Mannschaft in Lüttich. Also ich glaube 10 Jahre später habe ich erst meine Lizenz geholt.
Ja.
Weil da muss es einer haben, sonst hast du keine Chance gehabt.
Das ist irre. Heutzutage darf man 14 Tage an der Linie stehen in der Bundesliga.
Ja, ja.
Dann muss jemand entweder für dich einspringen, also muss jemand für dich einspringen, der eine Lizenz hat. Also
es
reicht auch, wenn du einen Co-Trainer dazu holst, der dann diese Lizenz hat.
Ja.
Dann darfst du weitermachen. Aber du kannst nicht als Trainer sagen, ich mache
das. Wusste das ja nicht, ja. Mein Vorfahrer damals auch, der Ente, Willi.
Ja.
Hat er auch zum ersten Trainer gemacht, was ich gar nicht wusste. Hat er beim DFB war das so. Das dann Ende kommt als Haupttrainer.
Okay.
Da sind, glaube ich, noch jede Menge Anekdoten drin zu dieser VfB-Zeit. Und die heben wir uns auf für die zweite Folge, würde ich sagen. Am 17. Mai hört ihr den zweiten Teil dieser Aufnahme mit Ari Hahn. Da werden wir natürlich wieder das Nähkästchen rausholen und uns dann durch die VfB-Zeit von ihm arbeiten bis zum großen Höhepunkt. Das sind die beiden Endspiele gegen den SSC Neapel im UEFA-Pokalfinale damals 1989. Ich würde sagen, bis in 2 Wochen.
Podcast statt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.